Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir hören heute die Lesung aus 2. Timotheus 1, Vers 7 bis 10. Und da möchte ich kurz noch was vorausschicken. Der heutige Schriftlesung ist jetzt Folgendes zu sagen, Christen sind keine ängstlichen Menschen, denn Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Darum fürchten sie sich nicht, das Evangelium weiterzusagen, getrieben von dem Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. So hören wir jetzt auf Gottes Wort aus 2. Timotheus 1, Vers 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit dem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir für das Vorrecht, mit unseren Glaubensgeschwistern diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Dir zum Lob und Preis und dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort den Geschwistern in der Ferne zugänglich zu machen. Auch heute möchten wir für die Situation in und um Israel bitten. Herr, schenke, dass auf beiden Seiten zur Deeskalation beigetragen wird, dass die Zivilbevölkerung geschont wird. Wir bitten für alle bisherigen Opfer, stehe auch den Angehörigen bei. Schenke, Herr, dass auf beiden Seiten Menschen zum Glauben an dich kommen, denn nur durch dich kann Frieden entstehen. So halte du deine schützende Hand über deinem Volk Israel, das von so vielen Feinden bedrängt wird. Für unsere Gemeinde wollen wir bitten, Herr, wehre du den erneuten Angriffen des Feindes. Wir danken dir, dass du uns bis hierher geführt und geleitet hast, und vertrauen auf dich, dass du dies auch weiterhin tun wirst. Für alle verfolgten Glaubensgeschwister bitten wir, dass sie festhalten im Glauben an dich und bitten auch da um deine Führung und Weisheit. Für alle Trauernden, Einsamen und Alten bitten wir um deinen Schutz und Beistand. Wir danken dir auch, dass du dem Tod die Macht genommen hast und diese Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hast, wie wir vorhin gehört haben. Hilf uns, dass wir jetzt auf dein Wort hören können und uns nicht ablenken lassen. Stärke du uns durch dein Wort und lass es uns Führung und Wegweisung sein. So bitten wir für unseren Bruder Siegfried Schoch, lass du ihn heute, geführt durch deinen Heiligen Geist, vollmächtig und wahrhaftig dein Wort verkündigen, zu unserem Heil und Segen. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister, ich begrüße euch recht herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich unter euch sein darf. Ich habe ja auch inzwischen schon viele Bekannte und Kontakte, und der Austausch mit euch, der ist irgendwie schön, brüderlich, so wie es sein soll. Das Thema könnt ihr hier sehen, ein Trauerfall und die frohe Botschaft. Der Text steht in Johannes 11. Ihr Lieben, im Neuen Testament wird von drei Totenauferweckungen berichtet, als die der Herr Jesus vorgenommen hat. Es ging um ein Kind, das ist die Tochter des Jairus, um einen jungen Mann, bekannt in der Lutherfassung, Jüngling zu Nain, und um einen Mann mittleren Alters. Das waren die drei Tote, die Jesus auferweckt hat. Das Kind war gerade gestorben, denn es lag noch tot im Elternhaus. Der junge Mann war schon etwas länger tot, denn er wurde zu Grabe bereits getragen. Und Lazarus lag schon, der dritte, lag schon 4 Tage in der Gruft, als der Herr ihn auferweckte. Der körperliche Tod erinnert uns auch an den geistlichen Tod, also daran, dass Menschen tot sind in Sünden. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann können es Kinder sein, es können Jugendliche sein oder eben auch Erwachsene. In der Einleitung will ich die drei Totenauferweckungen mit geistlichen Auferweckungen vergleichen. Inspiriert hat mich dabei eine Osterkantate von Johann Sebastian Bach, die mich etwas näher kennen wissen, dass ich die Musik von Bach und auch die Texte sehr schätze. Und in der Osterkantate, das ist die Nummer 31, falls es ja jemand nachschlagen will, da wird die Auferstehung Jesu mit der Bekehrung verglichen. Da ist die Rede davon, dass man das Leichentuch der Sünden im Grab zurücklässt, im Sündengrab. Da heißt es etwa, Adam muss in uns verwesen, soll der neue Mensch genesen, der aus Gott geschaffen ist. Oder die Kantate fordert auf, geh raus aus Sündengräbern. Das heißt, so stehe denn mit Christo geistlich auf weiter, tritt an den neuen Lebenslauf und so weiter. Also das Ganze, die ganze Kantate ist so aufgebaut, dass die Auferstehung Jesu verglichen wird mit der Bekehrung. Und da wird wirklich jedes Detail, ob es das Leichentuch ist oder so, ausgedeutet auf die Bekehrung hin. Kurz was zur Auferweckung der Tochter des Jairus. Die Auferweckung geschieht, das ist die einfachste Totenauferweckung, also in Anführungszeichen einfach. Jesus nimmt nämlich das Mädchen bei der Hand und es ist sofort lebendig. Dann gibt er den Eltern den Befehl, ihr zu essen zu geben. Kinder bekehren sich relativ leicht, aber auch Erwachsene. Es gibt Menschen, die brauchen bloß einen kleinen Anstoß und sie bekehren sich. Und wenn sie dann zum Glauben gekommen sind, und gerade bei Menschen, die sich schnell bekehren, ist es wichtig, dass sie auch geistliche Nahrung bekommen, so wie die Tochter des Jairus auch gleich zu essen kriegen sollte, damit der Glaube wachsen kann. Beim jungen Mann oder Jüngling aus Nain, da geht es schon etwas komplizierter zu. Hier stoppt Jesus die Bahre, wo der tote Mann liegt. Er gebietet dem bisherigen Leben in Sünde Einhalt, indem er eben den Leichenzug abstoppt. Und dann erst, nachdem er ihn gestoppt hat, spricht er das Auferstehungswort. Und als der Junge lebendig war, hat er gleich geredet. Das heißt also, Jesus musste erst das alte Leben so quasi in Sünde beenden und dann das Auferstehungswort sprechen, wie bei der Bekehrung eben auch. Und als der Junge lebendig war, habe ich gesagt, hat er gleich geredet. Das ist nämlich bei solchen Menschen wichtig, dass sie von ihrem Glauben reden, dass sie ihn bezeugen, dass sie sagen, ich gehöre jetzt Jesu. Die Auferweckung des Dritten, des Lazarus, ist ein Bild für Menschen, die tief in der Sünde drinstecken. Erst muss der Stein von der Gruft weggewälzt werden. Dann muss Jesus mit lauter Stimme rufen. Manchmal muss Jesus in das Leben von Menschen hineinrufen, ja hineinschreien zu Menschen, die in schweren Bindungen an diese Welt leben. Sei es ein Leben in Ehebruch, seien es okkulte Bindungen. Wir haben vorhin gesungen, ich lag in Banden der schnöden Sünde. Und wenn wir mal den Vers 44 lesen von Johannes 11, da heißt's: Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Bindungen und lasst ihn gehen. Also ein Bild für Menschen, die tief drinstecken in Bindungen an die Sünde und an die Schuld. Und jetzt komme ich zum Predigttext. Der steht in Johannes 11, wie gesagt, und ist 45 Verse lang. Darum werde ich ihn nicht vorlesen, sondern nacherzählen, während der Predigt aber immer wieder auch die entsprechenden Verse zitieren. Gehen wir es an. Jesus ist mal wieder, das ist das Kapitel 10, in ein Streitgespräch mit den Pharisäern verwickelt. Die werfen ihm vor: Du bist ein Mensch, der sich zu Gott erklärt. Das ist Gotteslästerung. Und die Pharisäer sind so heftig auf die Palme gekommen, dass sie versuchen, ihn zu steinigen. Aber er entkommt ihnen. Zu gleicher Zeit, und damit komme ich zu Johannes Kapitel 11, spielt sich in Bethanien, vielleicht 30 Kilometer entfernt, ein Familiendrama ab. Der Lazarus, ein Freund von Jesus, ist krank, schwer krank sogar. In ihrer Verzweiflung schicken seine Schwestern Maria und Martha zu Jesus. Die ganze Familie war gut mit Jesus befreundet. Es heißt in Vers 2 von Kapitel 11, Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Also da war schon eine Beziehung da zwischen den Schwestern, dem Lazarus wahrscheinlich auch, und Jesus. Jesus hat also das Geschwisterpaar sicherlich sehr geschätzt. Und es fällt auch auf, dass die Schwestern Maria und Martha gar nicht viele Worte machen. Sie sagen nur: Der, den du liebst, ist krank. Das steht in Vers 3. Das genügt. Sie haben so viel Vertrauen zu Jesus, dass sie nicht erst bitten: Komm, tu was, hilf uns. Sie wissen, wenn wir jetzt sagen: Der, den du lieb hast, ist krank, dann wird er kommen. Es ist oft gar nicht nötig, in unseren Gebeten viele Worte zu machen. Es genügt, wenn wir ihm sagen, was uns bedrückt. Es steht uns nicht zu, ihm vorzuschreiben, wie er helfen soll. Nur Jesus kann nämlich wirklich wissen, was gut für uns ist. Er hat den Überblick, und oft genug mussten wir doch alle, wenn wir ehrlich sind, in der Rückschau sagen: Ein Glück, dass Jesus nicht so geholfen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist mir auch schon so gegangen. Der Weg, den er uns geführt hat, den er mich in einer konkreten Situation geführt hat, war der viel bessere als der, den ich eigentlich wollte. Und den Sinn mancher Wege werden wir vielleicht in dieser Welt nicht mehr verstehen, aber im Jenseits bei Jesus werden wir es verstehen. Aber trotz ihres Vertrauens zu Jesus fühlen sich die beiden Schwestern von Jesus enttäuscht, denn Jesus macht sich jetzt nicht etwa direkt auf den Weg, das haben sicherlich die beiden Schwestern erwartet, sondern er lässt volle 2 Tage verstreichen, bevor er nach Bethanien aufbricht. Und dann braucht er auch noch mindestens einen Tag, bevor er dort ankommt. Für die Verzögerung gibt es einen wichtigen Grund, und der steht in Vers 4. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Also das mit der Verherrlichung wird die Schwestern zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich getröstet haben, denn der Lazarus stirbt nämlich. Als Jesus schließlich bei Maria und Martha ankommt, ist Lazarus schon begraben. Tot, begraben, 4 Tage tot. Die Verwesung hat schon eingesetzt im heißen Israelland. Martha, die aktivere der beiden Schwestern, wir wissen das aus einer anderen Begebenheit, läuft ihm entgegen. Und dieser Dialog ist das Zentrum des Textes. Es sind die Verse 21 bis 26. Und da heißt es: Da sprach Martha zu Jesus: Herr, Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Nun findet die Martha, dass auch Maria kommen muss. Schnell läuft sie ins Haus, macht ihrer Schwester Beine. Auch das gehört zum richtigen Jesusglauben dazu, dass wir uns darum bemühen, auch andere zu Jesus zu bringen. Maria stürzt ihm entgegen, sagt dasselbe wie ihre Schwester. Wärst du da gewesen, dann würde er noch leben. Also für mich klingen diese Worte so nach einer Mischung zwischen Anerkennung, aber auch so einem leisen Vorwurf. Warum kommst du so spät? Wärst du vorher gewesen, hättest du ihn ja noch heilen können. Warum warst du nicht da? Die Geschichte geht weiter. Jesus lässt sich das Grab zeigen. Die Trauergemeinde im Haus der Familie folgt ihnen. Und der unausgesprochene Vorwurf der Maria, der wird jetzt explizit ausgesprochen. Es wird nämlich getuschelt, Vers 37. Er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Jesus bleibt ruhig und fordert die Leute auf, den Stein vom Grab wegzunehmen. Martha möchte das nicht. Sie ist entsetzt. Ihr Bruder war schon einige Tage tot. Ich habe schon gesagt, bei dem heißen Klima Israels bedeutet das, dass die Verwesung eingesetzt hat, die Leiche schon unangenehm gerochen hat. Jesus aber sagt, tu es. Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? So wird der Stein weggehoben und Jesus ruft mit lauter Stimme in die Grabeshöhle hinein. Lazarus, komm raus! Und tatsächlich, Lazarus kommt raus und er lebt. Aber noch ist er in Leichentücher eingewickelt. Und er muss erst von seinen Banden gelöst werden. Und nochmal der Vergleich mit der Bekehrung. Das Lösen, oft ist auch nach der Bekehrung nicht alles in Ordnung, gerade wenn schwere Bindungen vorliegen. Da macht man in der Seelsorge auch oft die Erfahrung, dass das nicht ganz so einfach ist, sich von diesen Bindungen zu lösen. Manche Bindungen sind sehr hartnäckig, manche Verstrickungen sind auch nach der Bekehrung nicht mit einer Handbewegung abgetan. Da ist geduldige Seelsorge notwendig. Dennoch, Jesus macht frei von allen Bindungen. Wir werden nach der Predigt ein Lied singen, wo es heißt, Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Genau das ist bei Lazarus passiert. Die Banden wurden gelöst, die Stricke des Todes reißen entzwei. Das hat Jesus getan. Vom geistlichen Tod zum neuen Leben. Jesus konnte den schon halb verwesten Lazarus wieder erwecken. Und deshalb kann er auch dich und mich von allen Bindungen und tiefen Bindungen, Verstrickungen freimachen. Und jetzt frage ich, wie Jesus die Martha gefragt hat, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Tote auch dann auferwecken kann, wenn sie schon hoffnungslos verwest waren? Niemand von uns kann sagen, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Aber die Bibel sagt uns klipp und klar, es gibt eine Auferstehung der Toten. Irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, wird auf den Friedhöfen aufgeräumt. Als erstes wird er seine Nachfolger aus ihren Gräbern rufen. Wirst du dabei sein? Aber auch die anderen müssen raus, die ihm nicht gehören. Beim Morgenappell zur Ewigkeit kann niemand in seiner Koje liegen bleiben. Die Gerichtsposaune wird ihn schon rausschmeißen. Auferstehen werden alle und dann kommt das Gericht. Die einen werden ihre Ewigkeit mit Jesus verbringen im Himmel. Die anderen werden sie ohne Jesus verbringen in der Hölle. Ich finde es auffällig, dass der Lazarus nichts davon erzählt, wie es denn so im Tode war. Das Einzige, was wir erfahren, dass schon die Verwesung eingesetzt hat. Ob 4 Tage Verwesung, ob 40 Tage Verwesung, ob 400 Jahre, für Jesus spielt das keine Rolle und für mich auch nicht. Nach dem Tod spielt nur noch eine einzige Frage eine Rolle. Hast du vor dem Tod an Jesus geglaubt? Gehört dein Leben ihm? Daran entscheidet sich das ewige Schicksal. Nach dem Tod werden nur die zum Leben auferstehen, die schon vor dem Tod zum Leben auferstanden sind. Ich sage den Satz nochmal, es werden nach dem Tod nur die zum Leben auferstehen, die schon vor dem Tod zum Leben auferstanden sind, indem sie nämlich mit Jesus eine Beziehung haben, indem sie sich bekehrt haben, indem sie ihr Leben Jesus übereignet haben. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Von Natur aus, sagt die Bibel, sind wir alle tot in Sünden. Von Natur aus haben wir keine Beziehung zu Gott. Wir haben kein Herz für ihn, keine Zeit, wir brauchen ihn nicht, wir leben ohne ihn. Diesen Zustand bezeichnet die Bibel als Tod. In diesem Zustand befinden wir uns alle, bis zu dem Moment, wo Jesus uns bei der Hand ergreift, wie bei der Tochter des Jairus, wo Jesus den Leichenzug stoppt, wie beim Jüngling zu nahen, oder wo Jesus sein Machtwort spricht, wie beim Lazarus. Vorhin haben wir das Lied gesungen, belebt dein Werk, o Herr. Und da heißt es, weck durch dein Wort die Toten auf. Wir versuchen durch Mission, durch Evangelisation das Wort weiterzugeben, das Wort vom Leben weiterzugeben, damit sich Menschen bekehren und vom Tod zum Leben kommen. Wir haben gerade in Massenbach jetzt eine Evangelisation hinter uns, die hat gestern Abend geendet oder geht vielleicht noch mit dem Gottesdienst weiter. Da wurde das Wort Gottes, das Wort vom Leben weitergegeben an Menschen, hoffentlich an viele, die nicht das Wort angenommen haben, die Jesus nicht angenommen haben, die noch auf der Straße des Todes waren und noch nicht umgekehrt sind auf die Straße des Lebens. Eigentlich sind wir Menschen dazu geschaffen, mit Gott zusammenzuleben. Aber jetzt gibt es ein Problem, das geht nicht so ohne weiteres. Das hat schon das Volk Israel immer wieder erlebt. Da gibt es nämlich ein großes Problem und das Problem heißt, Gott ist heilig. Und wir Menschen sind es nicht, ganz im Gegenteil, wir sind sündig. Klar, sündig durch das, was wir tun. Aber es kommt noch besser oder eigentlich respektive noch schlechter. Wir sind bereits in einen sündigen Zustand hineingeboren. Man nennt das Erbsünde. Ich habe vielleicht noch eine kurze Klammerbemerkung, weil ich das noch vor nicht allzu langer Zeit einmal gefragt wurde. Was ist, wenn ein kleines Kind stirbt, das sich ja noch gar nicht für Jesus entscheiden konnte, in ganz jungen Jahren, geht das dann infolge zum Beispiel der Erbsünde verloren? Meine Meinung, nein. Ich begründe es auch. Jesus spricht, also das ist ein Wort Jesu, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, und jetzt kommt's, denn ihrer ist das Himmelreich. So steht es geschrieben. Die haben eine Verheißung, die Kinder. Ihrer ist das Himmelreich. Und dieses Wort Jesu gilt. Da ist auch keine Nottaufe erforderlich, wie das etwa die katholische Kirche lehrt. Ab wann dann das Kind selbst für sich verantwortlich ist, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist auch vielleicht individuell, wann das Kind seine eigene Verantwortung wahrnehmen muss. Man könnte noch mehr zu diesem Thema sagen, aber jetzt mache ich die Klammer wieder zu. Also wir sind sündige Menschen, Und weil wir sündige Menschen sind, hilft uns auch Goethe nicht weiter, der mal gesagt hat, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, das ist ja nicht schlecht, aber es reicht nicht. Wir sind schon verloren, bevor wir uns überhaupt aneinander versündigen. Und auf der anderen Seite ist der heilige Gott. Und seine Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit, die vertragen sich nicht. Und wenn die beiden in Berührung kommen, Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit, das ist so, wie wenn beim Dieselmotor der Kraftstoff eingespritzt wird, da macht's puff und der Kraftstoff ist weg. Klar, der Kolben wird durch die Explosion nach unten geschleudert, aber der Kraftstoff ist weg. Gottes Heiligkeit ist so mächtig, dass die Sünde und alles, was damit verbunden ist, restlos ausgelöscht wird. In 2. Samuel 6 wird uns berichtet, wie die Bundeslade nach Jerusalem zurückgebracht wird. Die Bundeslade musste nach dem Willen Gottes auf Stangen getragen werden. Aber David, der das veranlasst hat, war schon immer ein bisschen großzügig und hat auf solche Kleinigkeiten nicht geachtet. Als er sie nämlich nach Jerusalem transportieren lässt, oder zurückholen lässt, wird sie aus einem Ochsenkarren transportiert. Und dann passiert ein Unglück. Sie fängt an runterzurutschen. Ein Mann namens Usa will das verhindern, greift nach der Lade, damit die nicht herunterfällt und kaputt geht. Und der Usa musste sterben. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich. Nur weil er die Bundeslade berührt hat, musste er sterben. So groß ist Gottes Heiligkeit. Das kommt uns heute ungerecht und unfair vor. Außerdem Schuld hat sowieso eher der David, dass sie nicht von Leviten tragen lässt, wie es eigentlich vorgeschrieben war. Und ich gebe es zu, da muss auch ich schlucken. Der Usa wollte doch bloß verhindern, dass die Bundeslade runterfällt. Er musste sterben, weil er mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kam. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Regeln zu tun und Gott hat ihn nicht für irgendetwas bestraft, sondern es ist so, wenn Gottes heilige Gegenwart mit uns Sündigen in Menschen in Berührung kommt, wird der Mensch vernichtet. Für dieses Problem gab es dann im Alten Testament viele Zwischenlösungen. Die haben zwar temporär geholfen, aber am Grundproblem nichts geändert. Tieropfer, Reinigungsrituale, Waschungen, Reinheitsgebote, die haben das Problem der Sünde zeitweise gelindert, aber die endgültige Lösung waren sie nicht. Und genau wegen dieses Problems ist Jesus Mensch geworden. Wir können beim besten Willen nichts an unserer Sündhaftigkeit ändern. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben und hat ein für alle Mal das Sündenproblem für uns gelöst. Er hat nämlich selbst unsere Sünde getragen. Jesus ist nicht nur der Rechtsanwalt, der uns beim Vater verteidigt, sondern er ist auch noch der Rechtsanwalt, der unsere Schuld auf sich nimmt. Ich kenne nur Rechtsanwälte, die uns verteidigen vor Gericht. Ich kenne niemanden, der auch noch die Schuld auf sich nimmt. Genau das hat Jesus getan. Er hat die Schuld, unsere Schuld, deine Schuld, meine Schuld getragen. Es ist so, als habe er sie begangen. Und ich darf frei sein davon, von dieser Schuld und Sünde. Und deshalb können wir auch mit Gottes Heiligkeit in Berührung kommen, weil Jesus unsere Sünde getragen hat. Das hat Jesus das Leben gekostet, gewissermaßen so, als wäre Jesus an der Stelle von Usa getreten, der versucht hat, die Bundeslade aufzufallen. Als hätte Jesus seine Hand an die Bundeslade gehalten und wäre daran gestorben. Und das ist der Kern des Evangeliums. Jesus selbst hat die vernichtende Kraft von Gottes Heiligkeit abbekommen und ist dabei gestorben. Es ist ja sogar noch schlimmer für Jesus gekommen. Am Kreuz klagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat denn Gott seinen Sohn ausgerechnet in der schweren Stunde am Kreuz verlassen? Weil die Sünde auf Jesus lag. Jesus war jetzt sozusagen ein sündiger Mensch. Gott hat ihm sämtliche Sünden dieser Welt aufgelastet. Sünde trennt von Gott immer und überall. Nicht mal bei seinem Sohn hat er eine Ausnahme gemacht. Und als Jesus diese Sünde am Kreuz getragen hat, hat ihn genau das von Gott getrennt. Aber wir wissen ja, wie die Geschichte weiterging. Jesus ist auferstanden und lebt. Halleluja, können wir da nur sagen. Und wir können die Vergebung Jesu, wir können das stellvertretende Opfer für Jesus für uns in Anspruch nehmen. Denn auch nach der Bekehrung begehen wir immer noch Sünden, aber wir nehmen das für uns in Anspruch, was Jesus getan hat. Das heißt, in den Versen 25 und 26 ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ruft uns aus dem Grab unserer Schuld, aus der Gruft der Sünde, aus der Höhle der Hoffnungslosigkeit. Und selbst wenn dich dein Leben in Anführungszeichen anstinkt, wie die Verwesung des Lazarus, Jesus kann das Leben neu machen. Wenn er den nach Verwesung riechenden Lazarus rund erneuert hat, dann kann er das auch mit uns tun. Dann kann er auch uns erneuern. Vielleicht auch noch eine Bemerkung zur Heiligkeit Gottes, damit ich nicht falsch verstanden werde. Trotz seiner Heiligkeit ist Gott auch unser Vater. Und zu dem darfst du kommen wie zu einem Vater. Wie beginnt das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat? Vater, unser oder unser Vater im Himmel, mit Vater. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Und Heiligkeit bedeutet nicht, dass du zu Gott nur in wohlgesetzten Worten sprechen darfst. Im Alten Testament haben manche zu Gott geschrien, haben sich bei Gott beschwert. Warum geht es den Ungläubigen so gut und mir so schlecht, sagt mal der Asaf in einem Psalm. Es gibt ein Psalmbuch der Bibel, das nur aus Klagen besteht, die Klagelieder. Gott hält das aus, Gott der Vater hält das aus, auch wenn wir zu ihm nicht immer nur in wohlgesetzten Worten sprechen. Zu Gott dürfen wir kommen durch Jesus Christus mit allen unseren Problemen, Schwierigkeiten, und es muss auch nicht immer wohlformulierte Worte sein. Zu Gott darf man auch mal schreien und auch mal fragen, ja, aber warum tust du mir das jetzt an? Stellt euch mal vor, wenn ich heute eines meiner Kinder fragen würde, wie war denn heute dein Tag? Und er würde mir antworten, heute Morgen erhob ich mich früher als sonst von meinem Lager. Nachdem ich mich durch ein reichhaltiges Frühstück gestärkt hatte, begab ich mich vor dem Spiegel zur Inaugenscheinnahme meiner Person. Spätestens hier würde ich ihn unterbrechen. Was war denn heute Morgen in deinem Kaffee, dass du so geschwollen daher redest? Ergo, ich glaube nicht, dass Gott Gefallen daran hat, wenn wir geschwollen oder irgendwie zu Gott reden. Wir müssen das nicht, wir können so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Authentisch beten. Bengel hat oft gebetet, gell, Herr Jesus, zwischen uns bleibt alles beim Alten. Das ist ein authentisches Gebet, natürliche Sprache. Und so können wir zu Gott kommen. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, dass der gewaltige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, behandelt uns wie ein Vater. Wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen auch mal ins Unreine mit ihm sprechen. Noch ein letzter Gedanke zum Predigttext. Wir sehen bei einer Beerdigung nur den Sarg und das Grab, so wie damals die Trauergesellschaft bloß den toten Lazarus gesehen hat. Auch wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann sehen wir nichts davon, dass er in Gottes Ewigkeit ankommt. Wir bemerken die Lücke, die dieser geliebte Mensch hinterlässt. Das ist nicht sehr schön, aber eben auch Teil des Lebens. Und ich kann es gut verstehen, wenn Menschen in diesen Situationen mit Gott hadern, besonders wenn ein junger, hoffnungsvoller Mensch stirbt. Wisst ihr, wer nie mit Gott hadert? Wer keine Beziehung zu ihm hat. Wem Gott gleichgültig ist, für den ist alles Schicksal. Aber wer eine lebendige Beziehung zu Gott hat, der kann auch mal zu Gott schreien. Ich verstehe es nicht, wieso konntest du das zulassen, dass dieser junge Mann, dieses junge Mädchen in so jungen Jahren auf so schreckliche Art zu Tode gekommen ist. Und dennoch halte dich in diesen Situationen an dem fest, was Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das spricht er. Auch wenn wir es hier nicht sehen können, dann wartet nach dem Tod etwas unbeschreiblich Herrliches auf uns. Wir haben dort im Himmel ein Zuhause. Wir werden bei Gott sein für alle Ewigkeit. Und es wird so, so viel besser sein als das alles, was wir uns hier überhaupt vorstellen können. Und wir können uns darauf verlassen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn, wie Paulus das so wortgewaltig auf den Punkt bringt. Und ganz am Ende der Bibel in Offenbarung 21, Vers 4, steht auch für mich sehr vielversprechend: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Schmerz noch Geschrei. Die ganz am Anfang von mir erwähnte Bach-Kantate schließt mit folgenden Worten, vertont übrigens mit Pauken und Trompeten. Und diese Worte sind auch mein Bekenntnis. Da geht es dann, wenn der Mensch stirbt: So fahre ich hin zu Jesus Christ, mein Arm tue ich ausstrecken, so schlafe ich ein und ruhe fein, kein Mensch kann mich aufwecken, denn Jesus Christus, Gottes Sohn, der wird die Himmelstür auftun, mich führen zum ewigen Leben. Amen. Wir wollen noch zusammen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, du bist groß und wunderbar und du bist der Herr über Leben und Tod. Und wir danken dir, dass du dich auch an dem Lazarus verherrlicht hast, dass du ihn vom Tod zum Leben auferweckt hast. Aber der Lazarus ist dennoch wieder gestorben, so wie auch wir sterben werden, wenn du nicht vorher wiederkommst. Aber Herr Jesus Christus, wir wissen, der Tod ist nicht alles, ist nicht das Ende. Wir werden auferstehen. O Herr Jesus Christus, schenkst doch, dass jeder, der hier ist, aufersteht zum ewigen Leben, zum Leben bei dir. Dass jeder von dir in der Herrlichkeit aufgenommen wird. Herr Jesus Christus, wir wissen, dass wenn du den Lazarus auferwecken konntest, kannst du auch uns am jüngsten Tag auferwecken und wirst du uns am jüngsten Tag auferwecken. Herr Jesus Christus, und dafür danken wir dir. Wir danken dir aber auch vor allem dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du die Schuld auf dich genommen hast und dass wir frei sein können von unserer Sünde und Schuld, weil sie auf dir liegen, weil die Last auf dir liegt und nicht auf uns. Jesus Christus, wir bitten dich jetzt aber auch für die Gemeinde in Riedlingen. Wir haben vorhin gehört, dass hier eine Klage läuft und das Ganze ist nicht sehr schön. Aber Herr Jesus Christus, schenkst doch, dass auch die Gemeinde in Riedlingen das Richtige tut, das Falsche lässt. Und Herr, schenkst doch, dass das Ganze auch zu einem guten Ausweg kommt, auch wenn wir ihn jetzt vielleicht als Mensch noch gar nicht sehen. Aber du bist groß und wunderbar und kannst dich auch hier verherrlichen. Und darum bitten wir dich. Auch sei mit jedem unserer Geschwister, auch jetzt in dieser Woche, geh mit uns in den Alltag, schenkst, dass wir auch da Zeugen sind von deiner Liebe, durch Worte, aber vor allem auch, indem wir den Glauben ausleben, indem die Leute merken, wir sind manchen Dingen anders, wir machen nicht überall mit, wir beteiligen uns nicht an Lügen und Betrug und an Schlechtreden über andere Menschen. Und Herr, schenke uns auch hier die Kraft, glaubwürdig als deine Zeugen aufzutreten. So geh mit uns auch diesen Tag, Herr Jesus Christus, sei morgen wieder bei uns und segne uns. Amen.
Wir erheben uns und beten gemeinsam mit den Worten, die uns der Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin mit dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.